Eisberg, direkt voraus. Diese berühmten Worte stammen von dem 24-jährigen Frederick Fleet, einer der beiden Wachen im Mastkorb der RMS Titanic. Es ist der 14. April 1912, 23.40 Uhr, 20 Minuten vor Mitternacht. Der Eisberg ist circa 450 Meter weit entfernt. 30 Sekunden später streift das Schiff mit der Bordwand an dem Eisberg vorbei. Der Matrose Fleet sagt aus, dass 2 Sekunden gefehlt haben, um der Katastrophe zu entgehen. Und was danach kommt, das ist eine Verkettung vieler fataler Umstände, Fehlentscheidungen und Versäumnissen. Das ist das Todesurteil für 1496 Menschen. Und im Nachgang befassen sich 2 Untersuchungsausschüsse mit der Frage, wie es dazu kam. Der eine Ausschuss in London, der andere in Washington. Wer trägt die Schuld an dem Tod dieser Menschen? Zum Beispiel an dem Tod von einem der vielen italienischen Auswanderer oder an dem Tod von einem der Heizer oder an dem Tod von dem reichsten Mann auf dem Schiff, John Jacob Astor. Nach heutigen Verhältnissen wäre er ein Multimilliardär, vielleicht ein Elon Musk, wenn wir es mit heute vergleichen. Wer war schuld? Waren es vielleicht die 6 ignorierten Eiswarnungen, die der Captain in der Hand hielt? War es vielleicht die Höchstgeschwindigkeit von 22 Knoten in etwa 41 km/h? Oder die fehlenden Ferngläser im Ausguck? Könnte Fleet vielleicht den Eisberg 2 Sekunden vorher gesehen haben und das Unglück verhindern? Denn kennt man die Ursache von so einer Katastrophe, dann kann man sie gegebenenfalls abstellen. Man könnte die Kapitäne auf die Gefahren hinweisen und sie dahingehend schulen. Vielleicht könnte man das Schiff besser ausrüsten. Eine Art Lessons learned. Denn das Leben, das Menschenleben, ist kostbar und es ist unwiederbringlich. Darum sind wir auch umgeben von Warnhinweisen, von Verbotsschildern und Gebotszeichen, um Schaden abzuwenden. Wir beauftragen Statiker, die Gebäudestruktur berechnen, damit es später nicht einfällt oder zusammenstürzt, so wie dieser Saal zum Beispiel. Die Automobilbauer, die führen eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse durch, noch bevor das erste Bauteil bestellt ist oder das erste Blech überhaupt geformt ist. An den Wänden hängen Fluchtpläne und Feuerlöscher. Wir benutzen Schutzbrillen, Sicherheitsschuhe, Warnwesten, Sicherheitsgurte, Helme, Knieschoner, Impfungen, Treppengeländer, Airbags, Babyfone, Kindersitze, Erdungskabel, Schnittschutzhosen, Warn-Apps und FFP2-Masken. Alles für die Sicherheit. Und trotzdem sterben Menschen. Die Eltern warnen ihre Kinder, was sie zu tun und zu lassen haben, damit sie nicht in Gefahr kommen. Die Unternehmen warnen ihre Mitarbeiter. Das ist gefährlich, da solltest du nicht hingehen. Zieh dir eine Schutzbrille an. Der Staat warnt seine Bürger. Fahrt nicht nach Syrien. Fahrt nicht nach Afghanistan. Und wenn wir uns umschauen, dann müssten wir denken, dass wir in den sichersten Zeiten seit Menschengedenken leben. Aber das dachten auch die Menschen auf der Titanic. Sie haben der Technik blind vertraut. Einige sagten sogar, das ganze Schiff sei ein Rettungsboot. Und den ersten Warnhinweis in der Geschichte der Menschheit, den finden wir in 1. Mose 2. Da steht: Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, sonst wirst du gewisslich sterben. Das ist ein Warnhinweis. Aber das ging nicht lange gut. Kaum war die erste und die einzige Regel der Menschheit in Kraft, da wurde sie auch schon gebrochen. Das ist der erste Eisberg in der Geschichte, oder eher gesagt Eiswürfel. Und noch nicht mal den konnten wir umfahren. Ebenso schnell oder vielleicht sogar noch schneller wurden die 10 Gebote gebrochen. Jetzt hatten die Israeliten 10 Gebote zur Auswahl. Wo fängt man da an? Also haben die Liste angefangen, von ganz oben abzuarbeiten. Und der Mann im Mastkorb, Mose, konnte das Unglück nicht verhindern. Es ist 23.40 Uhr und 30 Sekunden. 160 Minuten vor dem Untergang. Der Hollywood-Film hat sogar länger gedauert als das. Ich meine den einen von 1997. 46.000 PS drückten die Bordwand gegen einen unnachgiebigen Gegner aus Eis. Und die 325 Heizer und Maschinisten bekommen die Tragweite als erstes zu spüren. Sie hören das Bersten und das Krachen und im ersten Kesselraum dringt auch schon Wasser ein. Vier Stewards sind währenddessen im dritten Stock und gönnen sich noch einen Mitternachtssnack. Sie sind ein bisschen verdutzt, weil sie das Geschirrklappern hören oder das Besteck. Und die Passagiere oben, von denen die meisten sich schon zurückgezogen haben, die bekommen davon wahrlich nichts mit. Mehr als ein harmloses Schaben, ein Kratzen oder ein bisschen Schleifen hört man nicht. Es ist irgendwie danach alles wieder still. Und nichtsahnend schlafen sie weiter und wissen nicht, dass das Schicksal des schwimmenden Palasthotels in diesem Moment gerade besiegelt wird. Der Schaden ist angerichtet. Denn bevor der Captain noch auf der Brücke ist, da sind die Maschinen gestoppt und die Schotten sind dicht. Bitte ziehen Sie Ihre Schwimmwesten an, begeben Sie sich zu den Rettungsbooten, Frauen und Kinder zuerst. Wenn aber der Schaden nicht sichtbar ist, dann neigen wir Menschen oft dazu, ihn zu ignorieren. Wenn zum Beispiel die Motorkontrollleuchte anspringt, dann kann man doch vielleicht noch ein paar Kilometer weiterfahren, oder? Warum sollte man sich auch Sorgen machen, wenn es wie gewohnt weitergeht? Es gibt keine Verletzten, kein Geschrei, nirgendwo gibt es Blut. Der Atlantik ist irgendwie auch gespenstisch ruhig in dem Moment. Das Wasser ist schwarz und glatt wie Öl. Und man kann sogar die Sterne in dem Wasser sehen, die sich spiegeln, weil es komplett ruhig ist. Nicht eine Woge bricht sich an der Titanic. Der Schaden ist oberflächlich nämlich nicht zu erkennen. Denn nur wer derjenige, der in den Bauch des Schiffes runtersteigt und es inspiziert, bekommt eine Vorstellung von dem, was jetzt auf die Passagiere drauf zukommt. Wenn wir morgens in den Spiegel schauen, dann sind wir im Großen und Ganzen zufrieden mit uns selbst. Sonst würden wir ja was dagegen machen. Wir stehen auf und okay, wir sehen vielleicht, dass die Zähne vielleicht ein bisschen schief sind oder die Geheimratsecken ein Rennen veranstalten, rechts gegen links, wer kommt als erstes zum Hinterkopf. Und ein bisschen Sport würde uns auch nicht schaden. Und wir sehen auch die inszenierten Bilder auf Instagram oder die Statusposts von anderen Menschen und von Influencern. Und wir denken ja, die Welt ist doch eigentlich perfekt. Wir sehen die stählernen Körper vielleicht auch oder das perfekte Licht. Und wir denken, es ist doch eigentlich alles gut. Und wir sehen den Schaden eigentlich nicht. Eine Influencerin postete mal Bilder von sich, wie sie aufopferungsvoll am Strand Müll gesammelt hat. Sie ist rausgegangen und hat natürlich perfekt gestylt auch diese Bilder von sich dann geschossen. Denn sie war auf Likes aus. Sie wollte hören, hey, das hast du gut gemacht. Hey, du bist die Beste. Unglücklicherweise hat sie dabei aber jemand gefilmt. Und man konnte auf dem Video sehen, dass sie den Müll, den sie gerade eingesammelt hat, auch selber mitgebracht hat. Das war ihr eigener. Und nachdem die Bilder im Kasten waren, da hat sie diesen Sack samt Inhalt am Strand zurückgelassen. Ihren eigenen Dreck. Nein, dieses Bild hat sie nicht gepostet. Denn den Schmutz in unserem Leben, den tragen wir nicht nach außen. Den vergraben wir ganz, ganz tief in unserem Leben, in unserem Herzen. Denn wir sind nicht das, was andere von uns meinen. Aber wir sind auch nicht das, was wir selbst von uns meinen, was wir sind. Unser Ruf und unsere Selbstwahrnehmung, das sind nicht wir. Wenn du dich selbst mal gerne kennenlernen möchtest, dann beobachte dich, wenn du ganz alleine bist. Zum Beispiel im Auto oder in einem Raum oder in deinen eigenen Gedanken. Das, was du dann sehen wirst, das bist du. Der Schaden ist oberflächlich meist nicht zu erkennen. Manchmal noch nicht mal für uns selbst. Es ist 0:03 Uhr, 23 Minuten nach der Kollision. Nach einer kurzen Inspektion treffen sich der Kapitän Smith und der Chefkonstrukteur, 39 Jahre alt ist er, Thomas Andrews, wieder auf der Brücke. Sie sind runtergegangen, um zu gucken, wie groß ist der Schaden. Und seine Worte müssen sich so angefühlt haben wie ein Schlag in die Magengrube, wie eine Backpfeife. Die Titanic wird untergehen. Wenn es nur vier Abteilungen wären, die aufgerissen wurden, aber es sind fünf. Moralisch neigen wir meistens zu völliger Selbstüberschätzung. Aber da gibt es einen, der die Risse sieht, einen, der runtergeht in den Maschinenraum und hinuntersteigt. Und wir lesen in Lukas 16, 15, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen, denn das, was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Das heißt, Gott steigt herab in unser Herz und er sieht in jeden Winkel. Und sein Urteil ist so vernichtend wie das von Thomas Andrews. Dieses Schiff wird untergehen. Denn im Psalm 14, 13 steht, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Aber wie kann das sein, fragst du dich vielleicht. Ich bin doch eigentlich gut. Gut, die paar Fehltritte, die ich manchmal mache, die fallen doch eigentlich gar nicht ins Gewicht, oder? Denn ich gehe doch in die Kirche. Ich spende, ich halte mich sogar an die 10 Gebote. Neulich habe ich sogar mit dem Nachbarn über Gott gesprochen. Fallen die oder wiegen die schlechten Taten oder die guten Taten die schlechten nicht auf? Sollte es nicht so sein? Jetzt stellen wir uns mal einen Mann vor, einen reichen Mann, der hier nach Lichtenau kommt. Und dieser reiche Mann fängt an zu spenden. Und er verlangt noch nicht mal eine Gegenleistung dafür. Und er spendet viel Geld. Und daraufhin werden neue Spielplätze gebaut. Die Schulen werden ausgebessert, vielleicht sogar neu errichtet. Ein größeres Freibad für Lichtenau mit Heizung. Und ein richtiges Stadion für den VfL. Besser haben als brauchen. Und kostenloses Essen in den Kitas und Schulen. Wäre das nicht gut? Was wäre, wenn dieser Mann all das Geld, was er gerade spendet, unrechtmäßig erworben hätte? Vielleicht durch Betrug, durch Veruntreuung, vielleicht durch Diebstahl? Wäre das immer noch gut? Was wäre, wenn dieser Mann das Geld, was er gerade gespendet hat, es den Menschen der Stadt vorher weggenommen hätte, wenn er sie um ihr Geld gebracht hätte und jetzt auf den Penny genau spendet? Wenn wir jetzt Bilanz ziehen, wiegen die guten Taten die schlechten auf? Eigentlich sind wir doch gut, oder? Unser Problem ist dabei, dass wir eigentlich auch nur auf das Äußere sehen, das, was wir bewerten können. Das heißt, auf die Taten. Wir beobachten nur die Taten. Und das ist nur oberflächlich. Denn in der Bergpredigt macht uns Jesus unmissverständlich klar, dass der riesige, eisige Fels schon längst getroffen ist. Der Schaden ist angerichtet. Die Schotten sind dicht. Die 10 Gebote kann nämlich kein einziger Mensch halten, auch nicht ein einziges. Lesen wir dafür die Bergpredigt einmal auszugsweise und achten wir genau darauf, was da steht. Ich lese ab Matthäus 5, 21 in folgender Auszugsweise. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist eine Beleidigung, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 38. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Ja, ihr habt richtig gehört. An dieser Messlatte müssen wir uns alle messen. Und diese Messlatte ist nicht nur hoch, sie ist unerreichbar. Und wie ich sehe, gibt es hier immer noch viel zu viele Arme und Beine und Klamotten. Wer sich aber trotzdem so darstellt und sagt, ich kann doch meine Sünden zurückhalten, ich bin doch eigentlich gut, ich habe noch nie gesündigt, ich halte die 10 Gebote. Diesen vergleicht Jesus mit einem Pharisäer. Und er sagt in Matthäus 7, 23, zu diesen Menschen, die glauben, dass sie noch nie das Gesetz Gottes gebrochen haben, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gottlosen. Es ist mittlerweile 12:05. Captain Smith erteilt die Weisung, Boote klar machen, Passagiere alarmieren. Dies ist selbstverständlich nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn der Captain ist ein englischer Gentleman. Er ist gelassen bis in den Tod, leider. Daraufhin schwärmen die Offiziere aus, danach die Bootsleute und zum Schluss die Stewards, alle Mann aufs Deck. Damals die Juden und heute wir beschränken gerne das Gesetz Gottes nur auf das, was wir tun, nur auf das Externe, das heißt auf die Tat. Aber hier beschneiden wir die Gesetze Gottes in ihrer Tragweite. Das ist nicht so, wie der Gesetzgeber das Gesetz damals eingeführt hat. Und Jesus versucht uns durch die Bergpredigt wachzurütteln und uns zu korrigieren. Das ist eine Fehlinterpretation. Nicht nur das Externe, sondern auch das Interne muss rein sein. Die Sünde ist nämlich wie Unkraut, die aus dem Boden wächst. Und Unkraut hat eine Wurzel und die beginnt im Herzen. Denn so steht es auch in Matthäus 15, 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Ein Mörder ist quasi nicht nur derjenige, der jemand anderen tötet, sondern auch derjenige, der den anderen den Tod wünscht oder ihm Schaden wünscht. Ein Ehebrecher ist auch nicht derjenige, der in einem Bett mit einer anderen Frau ist oder sich dahin begibt, sondern auch derjenige, der sich das wünscht. Jesus schreibt, was er sieht, als er die ganzen Pharisäer vor sich stehen hat, die sagen, aber wir halten uns doch an die Gebote. Und in Matthäus 23, 27 steht, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Er sagt und bezeugt ihnen, dass sie von innen verdorrt und verrottet sind, wie eine Leiche. Und dies ist auch die Inspektion im untersten Teil unseres Maschinenraums, die wir alle durchführen müssen. Und hoffentlich kommen wir zum selben Ergebnis, genauso nüchtern wie Thomas Andrews. Dieses Schiff wird untergehen. Es sind nicht nur 4 Abteilungen, nein, es sind 5. Es ist mittlerweile 12:14, 34 Minuten nach der Kollision. Endlich begibt sich der Kapitän in den Telegrafenraum. 10 Minuten lässt er verstreichen, bis er dahin geht, bis er endlich dieses Eingeständnis nach außen kommunizieren möchte, dass sein Schiff, er ist der Captain davon, dass es untergehen wird. Er erteilt den Funkern die Weisung, nach Verstärkung zu rufen. Verstärkung, fragen sie? Die sind ein bisschen verdutzt. Nur Verstärkung? Oder soll man vielleicht Notsignal geben? Erst nach dieser präzisen Rückfrage antwortet der Captain, ja, sofort. Und unverzüglich beginnen die beiden Funker Phillips und Bright den Code CQD zu morsen. Das ist der damals gültige Code für das Notsignal gewesen. Und just in diesem Jahr wurde auch der neue Code verabschiedet oder eingeführt. Und sie haben ihn vorsichtshalber auch mitgeschickt, SOS. Heute interpretieren wir diese Buchstaben so, Save Our Souls, rettet unsere Seelen. Und währenddessen versammeln sich die ersten Passagiere auf dem Bootsdeck. Das ist das 7. Geschoss dieses Palasthotels. Einige haben einen Pelzmantel an, einige nur einen Schlafanzug und einige einen Bademantel, so wie es sich gerade ergeben hat. Schließlich sind es erst 34 Minuten, nachdem der Eisberg getroffen wurde. Und die meisten fliehen wieder vor der Kälte. Es ist nämlich sehr kalt draußen. Und sie gehen aufs Promenadendeck. Das ist eine verglaste Promenade im ersten Stock, oder beziehungsweise in der ersten Klasse. Und im Rauchsalon sitzen noch einige englische Herren, vollkommen unbeeindruckt von dem Getose oder vor der Unruhe, die um sie herum passiert. Und in der dritten Klasse hämmert ein Klavierspieler auf die Tasten und um ihn herum sind noch die Nachtschwärmer, die auch nichts mitbekommen haben. Als Jesus von einem jungen Mann angesprochen wurde, der ihn fragte, Matthäus 19, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Daraufhin antwortet Jesus, niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Und daraufhin bezeugt der junge Mann von sich selber, das hat nicht Jesus von ihm gesagt, das habe ich doch alles gehalten, von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Aber dabei hat der junge Mann nur auf sein externes Handeln geachtet. Und selbst wenn es wahr ist, dass er all die Gebote Gottes gehalten hat, Jesus genügt ein einziger Blick in sein Herz. Und Jesus sieht, dass die Liebe des Mannes zum Geld größer war als die zu seinem Nächsten. Aber dieser Mann will gut sein. Deswegen sagt Jesus zu ihm, okay, dann gib alles weg. Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, deinen Nächsten. Wenn du das tust, dann folgst du der Bergpredigt. Dann kannst du diese Messlatte erreichen. Denn wer gut sein will, der muss so gut sein wie Gott. Der Mann geht weg. Denn das Adjektiv gut, das ist nicht relativ, so wie wir es vielleicht verstehen, so im Alltagsgebrauch, das ist absolut. Es misst sich nicht an den anderen Menschen, sondern es misst sich allein an Gott. Wer zu Gott will, muss deswegen auch so rein sein wie er. Deswegen fragen die Jünger entsetzt, die das Ganze beobachtet haben, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Abfirn. Es ist 0.40 Uhr. Eine Stunde nach der Kollision wird erst das erste Rettungsboot zu Wasser gelassen. Und darunter sind auch 12 Männer, weil es nicht genügend Frauen gab, die freiwillig in das Boot gestiegen sind. Kann man es ihnen auch verübeln? Schließlich ist es draußen kalt und nass. Man sieht nur die Dunkelheit. Und die Titanic, sie steht wie ein Fels in der Brandung. Sie ist komplett bewegungslos, voll beleuchtet. Und hinter der Brüstung, sie müssen über eine Brüstung steigen, um in das Rettungsboot zu kommen, da geht es 7 Stockwerke runter. Eine beachtliche Höhe. Und die Bordkapelle spielt hinter ihnen auch noch Ragtime, den Techno von damals. Und die ersten Notraketen werden bereits gezündet. Einige Menschen wollen ihr Leben so lange genießen wie möglich. Sie wollen den Komfort nicht verlassen oder die Gewohnheiten nicht aufgeben. Auf dem Sterbebett ist vielleicht noch genügend Zeit, das letzte Notsignal in den Himmel zu senden. Und bis zu diesem Moment lassen diese Menschen kostbare Minuten verstreichen. Sie wollen ihr Versagen, ihr eigenes Versagen, so wie Captain Smith, einfach nicht nach außen kommunizieren, nicht eingestehen. Aber dass es die Situation am Ende hektisch werden kann, wird vielleicht ignoriert. Es ist 1.40 Uhr, noch 40 Minuten, bis sich das Wasser über der Titanic schließt. Jetzt ist es aber auch für das ungeübte Auge sichtbar, dass das Schiff Schlagseite nach Backbord hat. Und der vordere Teil des Schiffes ist bereits untergetaucht. Möbel fangen an, sich zu verschieben. Einiges an Geschirr fällt aus den Regalen. Der zweite Offizier, Charles Lightoller, lässt ein Boot nach dem anderen zu Wasser. Und neben ihm ist eine längere Treppe, die bis in den 7. Stock reicht. Und er beobachtet dieses Schauspiel, wie eine Stufe nach der anderen vom Atlantik verschluckt wird. Das ist für ihn eine Art Countdown. Er weiß, wann es zu Ende geht. Die Wassertemperatur beträgt zu diesem Zeitpunkt -2 Grad. Aus eigener Kraft kann sich keiner retten. Das macht uns Jesus durch die Bergpredigt klar. Wir brauchen ein Rettungsboot. Oder willst du so lange die Luft anhalten? Wie lautet deswegen Jesus' erste Predigt, die erste Predigt, die er überhaupt offiziell gebracht hat? Matthäus 4,17, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus hat sogar den größten Propheten von allen vor sich her geschickt, Johannes den Täufer, der genau die gleiche Botschaft bringen sollte. Matthäus 3, tut Buße. Mit anderen Worten, seht ein, dass ihr die moralische Messlatte von Gott überhaupt nicht erreichen könnt. Gebt also zu, dass ihr alle Sünder seid und bittet um Vergebung. Das ist die Botschaft. Denn er sagt in Johannes 4, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Mit anderen Worten, ich bin das Rettungsboot. Und diese Predigt hat Jesus bestimmt nicht beliebt gemacht. Denn die Botschaft, die ist so absolut und so alternativlos und das mögen wir Menschen nicht. Reicht es nicht, die Gottesdienste zu besuchen oder vielleicht das Vaterunser zu beten? Kann ich vielleicht von hier bis zum Ufer durchschwimmen? Das wäre doch was. Es ist 1.55 Uhr, noch 25 Minuten. Die letzten Boote, die letzten Rettungsboote werden an den Bullaugen des Schiffes vorbeigefiert. Und in den Eingeweiden des Schiffes sind noch immer Hunderte von Menschen eingeschlossen. Sie haben sich leider verlaufen in den vielen Korridoren der Titanic. Denn die erste, die zweite und die dritte Klasse, die waren streng voneinander getrennt. Die wussten nicht, wie sie nach oben kommen. Und der Schiffsbäckermeister, er hieß Charles Joggin, wirft unterdessen unermüdlich Stühle, Kisten und alles, was er findet, was irgendwie treiben kann, vom Bord, als Vorbereitung für den letzten Akt. Letzte Woche hat Arthur Benfeth über die folgenden Verse gepredigt, auszugsweise aus Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und diese Botschaft, die stimmt, aber nur für den, der im Boot sitzt. Viele Christen beginnen lieber damit, von der Liebe Jesus zu erzählen, anstatt von dem sinkenden Schiff. Denn keiner will gerne hören, dass sein Herz von innen verrottet ist wie eine Leiche. Keiner will es hören, dass er untergehen muss. Und die Liebe Jesu, das ist auch bestimmt der schönere Teil von unserer Botschaft. Aber damit locken wir keinen aufs Bootsdeck, keinen in die kleinen Rettungsboote, keinen über die Brüstung, hinter der es 7 Stockwerke runtergeht. Die Reihenfolge ist hier entscheidend. Erst müssen wir den Menschen zu verstehen geben, dass das Schiff, auf dem sie unterwegs sind, untergehen wird. Dass es irreparabel beschädigt ist. Und erst dann werden die Menschen bereit sein, diesen Schritt über die Brüstung zu gehen. Es ist 2.12 Uhr, noch 8 Minuten leben. Bisher ist die Titanic wie ein Uhrzeiger langsam gesunken. Und jetzt fängt sie an, langsam ihr Heck aus dem Wasser zu ziehen. Der zweite Offizier Charles Lightoller springt ins Eiswasser und rettet sich nach dem ersten Schock auf ein gekentertes Boot, was nicht mehr zu Wasser gelassen werden konnte. Er hat überlebt. Die übrigen etwa 1000 Passagiere, die auch auf dem Schiff waren, und zwar an Deck, die versuchen jetzt panisch bergauf zum Heck zu laufen. Jetzt sind es schon 45 Grad. Irgendwann mal können sie nicht mehr hochlaufen. Irgendwann mal der totale Kopfstand. 60 Meter hoch ragt der Rumpf aus dem Wasser des Atlantiks. Für die Passagiere im Bauch des Schiffes wird die Decke plötzlich zur Wand. Überall aus allen Ritzen kommt Wasser hervorgesprossen oder hervorgeschossen. Und entsetzliche und widerliche Szenen spielen sich am Boot ab, auf dem Boot und im Wasser. 2.20 Uhr, es ist soweit. Die Königin der Ozeane zischt, pfeift und gurgelt ein allerletztes Mal, bevor sie versinkt. 11 Minuten braucht sie zum Grund des Atlantiks. Ab 60 Metern Tiefe kommt nur noch das blaue Licht unten an, das blaue Licht der Sterne. Ab 200 Metern herrscht auch am Tage absolute Dunkelheit. Bei 3.800 Metern ist Endstation. Das ist in etwa die Entfernung von hier bis zum Ortskern von Holtheim. Die Wassertemperatur beträgt hier konstante minus 1 bis 4 Grad. Ein kaltes und ein dunkles Grab. Und die Frage, die sich nun aufdrängt, lautet: Was passiert mit den Menschen, die nicht zu Jesus in das Rettungsboot gestiegen sind? Die nicht an ihn geglaubt haben? Und ich kann es mir nur so vorstellen. Wir schließen unsere Augen ein letztes Mal an der Oberfläche und wir öffnen sie einen Moment später unter der Oberfläche. Und wir fangen an zu sinken. Wir versinken in einem Meer von gequälten und verdorbenen, verrotteten Seelen, ganz allein. Aber bei 3800 Metern ist noch nicht Schluss. Je tiefer du kommst, desto mehr entfernst du dich von der Gegenwart Gottes. Irgendwann dringt Gottes Licht nicht mehr zu dir durch, dort unten. Es herrscht Dunkelheit. Du ertrinkst an Angst. Du erreichst den Punkt, an dem du vergisst, was Hoffnung ist, was Wahrheit ist und was Liebe ist. Und du sinkst immer tiefer. Denn das, was du oben an der Oberfläche gekannt hast, Gottes Gegenwart, die ist dort nicht mehr spürbar. Alles, was Gott ist, gibt es dort unten nicht mehr. In Matthäus 8,12 steht: Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Aber damit das nicht passiert, hat Jesus seine Offiziere, seine Bootsleute und seine Stewards losgeschickt, damit sie alle Passagiere an Deck holen, damit sie die Rettungsboote klar machen. Tut Buße ist deswegen die erste und auch die wichtigste Botschaft aller Christen. Dadurch werden wir aber nicht beliebt. Nein, die Menschen werden uns dafür hassen, weil wir ihnen sagen werden müssen, dass ihre Seele bis zum Mark durch verdorben und verrottet ist. Viel lieber werden sich die Menschen zurückziehen wollen, in ihr warmes Zimmer oder in den Rauchsalon zu den anderen englischen Herren und Zigarre rauchen und Brandy trinken. Aber nur durch diese Botschaft können die Boote gefüllt werden, die Rettungsboote. Denn in 1. Johannes 1,9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen.